Hallo und ganz herzlich willkommen zur Folge 136 meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Ich bin wie gewohnt der Marco und begrüße euch zu einer Folge, die wahrscheinlich eine zusammengesetzte Folge sein wird, weil ich hier auf meinen Zetteln ganz, ganz viele Themen habe, über die ich in Ruhe sprechen möchte, aber das zurzeit nicht so möglich ist, mir jetzt einfach mal 2 Stunden am Stück herauszunehmen. Aber deswegen werde ich mal schauen, wie ich das hier zusammengebaut bekomme. Aber keine große Vorrede. Ich möchte euch unbedingt von ein paar Gedanken erzählen, die ich in der letzten Zeit hatte. Vieles davon ist ausgelöst durch viel Leserei. Ich lese zurzeit wieder sehr, sehr viel und nehme mir dann auch einfach die Zeit, mir selbst nochmal über das Gelesene Gedanken zu machen, so das auf mein eigenes Leben zu beziehen. Und ich kann das weiterhin wirklich nur als sehr positiv beschreiben, was ich in den letzten Wochen also als Strategie getan habe, einfach mehr Geduld zu üben in der Form, dass ich einfach alles, was irgendwie doppelt ist, aus meinem Leben herausstreiche. Das geht tatsächlich so weit, dass ich zurzeit es als unangenehm empfinde, wenn ich die Küche aufräumen möchte und gleichzeitig irgendwie versuche, einen Podcast zu hören. Das, was ich früher immer sehr häufig gemacht habe, mache ich zurzeit gar nicht mehr, weil ich wirklich festgestellt habe, dass wenn ich die Tätigkeiten einzeln mache und nichts nebenbei mache, es mir damit sehr viel besser geht. Ich weiß, dass das viele anders sehen werden, dass man sagt, ich habe doch viele langweilige Tätigkeiten, putzen oder Autofahren oder vielleicht im Sport machen. Und dann ist es doch viel angenehmer, wenn man sich diese Zeit auch noch mit einem schönen Podcast aufwertet. Und naja, was soll ich sagen? Ich habe das ja früher im Sinne von noch vor ein paar Wochen, viele Jahre auch gemacht. Und ich will das überhaupt nicht bewerten, ob das eine oder das andere besser ist. Ganz viel von dem, was ich weiß oder an Informationen gehört habe, wüsste ich halt auch wahrscheinlich einfach nicht, wenn ich nicht ganz viel Podcast nebenbei gehört hätte. Aber das ist auch so ein Punkt, den ich für mich reflektiert habe, als ich mir überlegt habe, wie viel von all dem Wissen, was ich in den letzten Jahren mir so angelesen habe, wirklich mein Erleben und mein Leben wirklich nachhaltig geändert hat. Das hatte ich ja schon häufiger, das Thema, dass ich ja viele Sachbücher lese und das eine Zeit lang dann hält. Dieses Zuckerbuch war zum Beispiel sehr nachhaltig bei mir, aber ich glaube nicht allein, dass nur das einmalige Lesen das ausschlaggebende Moment war, sondern die wirklich sehr intensive Beschäftigung mit dem Thema, also fast schon so ein kleines Studium mit sich Dinge aufschreiben, sich Dinge selbst überlegen und vor allem einer Sache, das Verhalten zu üben und ein neues Verhalten einzuüben. Und selbst das ist heute nicht mehr so, wie es damals in der heißen Phase war. Es gibt durchaus Abende, wo ich irgendwie Süßigkeiten esse. Ja, das gab es damals in der Zeit gar nicht. Was ich damit sagen will, ist im Grunde, dass es nicht auszureichen scheint, einfach nur sich Informationen reinzupfeifen. Und schon gar nicht, wenn man das so nebenbei tut. Jeder mag sich da selbst mal überprüfen von den Dingen, die er so nebenbei gehört hat, was da alles wirklich hängen geblieben ist in der Form, dass man das später noch wiedergeben kann oder dass das wirklich Einfluss auf das eigene Verhalten hat. Und ich will das auch nicht überbewerten, aber ich habe für mich gemerkt, dass mein Leben immer dann erlebnisreichsten und am schönsten, am glücklichsten ist zurzeit, wenn ich wirklich nur eine Tätigkeit ganz konzentriert mache und mir dabei Zeit lasse und mich nicht unter Druck setze, so wie jetzt gerade in dieser Podcast-Folge. Ich habe wirklich sehr viele Notizen, aber warum soll ich da jetzt durchhetzen? Warum soll ich euch einen 15 Minuten, 18 Minuten Podcast hinproduzieren, wo die Themen schnell abgehakt sind, damit ich Content produziert habe? Da würde ich euch dann doch viel lieber bitten, wenn diese Podcast-Folge sehr lang wird, euch auch einfach, wenn ihr sie hören wollt, Zeit dafür zu nehmen. Und ja, man kann Stopp drücken und man kann so eine Podcast-Folge auch über 2 oder 3 Wochen hören und muss das nicht irgendwie weghören, weil dann so schnell vielleicht auch gar nicht die nächste Folge kommt. Das wird eher weniger Schlagzahl sein als mehr. Und damit haben wir jetzt auch schon genug langweilige Vorrede gemacht. Ja, Wettbewerb ist das erste Thema auf meiner Liste. Wettbewerb empfinde ich mittlerweile, das habe ich zu Teilen schon sehr lange, aber zurzeit sehr stark, empfinde ich als ja wenig nützlich und meistens eher hinderlich für die meisten Dinge, aber vor allem dafür, um wirklich ja glücklich zu werden. Und ich habe mich gefragt, ob ja Wettbewerb wirklich nötig, um besser zu werden? Ist Wettbewerb wirklich nötig, damit die beste Lösung für ein Problem gefunden wird? Und macht mich Gewinnen in einem Wettbewerb wirklich eben glücklich? Das kann man an 10.000 verschiedenen Beispielen durchgehen. Ich erlebe das häufig hier bei meinen Kids. Die spielen natürlich auch und man muss ehrlicherweise sagen, in unserer Kultur sind die meisten Spiele ja irgendwie doch auf Wettbewerb ausgerichtet und darauf, dass es einen Gewinner gibt. Da kann man fast, ja, ganz, ganz viele Kinderspiele sind darauf ausgebaut, auch mal ehrlich ist, die meisten Erwachsenenspiele bis hin zu dem beliebtesten Spiel Fußball. Es gibt ja Mensch, ärgere dich nicht, es gibt Monopoly, es gibt ja all diese Brettspiele im Grunde. Immer geht es darum, dass eine Spielfigur als erste im Ziel ist im Grunde. Bei Kartenspielen geht es natürlich auch immer irgendwie darum, wer hat die höchsten Punkte, wer hat die wenigsten Punkte. Im Grunde geht es immer darum, dass einer gewinnt und ja, im Grunde alle anderen verlieren. Und das soll jetzt auch nicht eine super große Kulturkritik werden im Sinne von, dass ja, dass den Verlierern dann ganz, ganz schlecht geht. Aber ich merke schon, dass ich mir so ein paar Fragen stelle. So, es geht irgendwie darum, dass man Kindern anscheinend beibringen sollte, verlieren zu können. Da frage ich mich auch manchmal, ob da nicht diese übersteigerte Kultur des Wettbewerbs eher das Problem ist und ob Kinder nicht schon sehr früh merken, dass dieses Gewinnen und Verlieren, ja, wir Erwachsenen sagen immer, ach, ist doch nicht so schlimm, dass du verlierst. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ja, ist unsere Kultur ja doch irgendwie darauf ausgebaut, dass nur einer die große Karriere machen kann, dass nur eine Mannschaft erste Mannschaft pro Saison wird und dass der Verlierer eigentlich kein so gutes Standing hat. So, es gibt zwar dieses Bild vom Underdog, also von diesem, ja, man sagt ja so ein bisschen dieser Verlierertyp, der aber auch irgendwie sowas Cooles hat. Aber das ist ja im Grunde nicht das typische Klischee, wenn es ums Gewinnen und Verlieren geht. Und ja, wir betonen natürlich als Eltern ganz häufig, dass es immer nur um Spaß geht und bei Olympia und Co. ist dabei sein alles. Aber wenn wir doch ganz ehrlich sind, sind das auch teilweise nur Floskeln oder nicht wirklich ernst gemeinte Dinge. Mir selbst geht das im Grunde schon ein Leben lang so, dass ich Wettbewerb eher nicht so toll finde. Ich hatte da nie einen großen Spaß dran. An allen Sportarten ist mir immer dann der Spaß vergangen, wenn es dann im Grunde darum ging, dass man irgendwie ja zu einem Wettkampf fährt oder einen Wettkampf macht oder ja, es dann halt wirklich ums Gewinnen geht. Und ich glaube, dass das unter anderem daran liegt, weil dieses Wettbewerbsdenken halt relativ schnell sich übersteigert. Und aus einem netten Spiel und aus einem, ja, wer ist der erste Spaß, ganz schnell etwas sehr Ernstes wird. Und das sieht man bis hinein in die Firmen, dass Abteilungen gegeneinander antreten. Man nennt das dann Ranking und Controlling. Und wird immer die Frage gestellt, warum ist die andere Abteilung denn besser gewesen als unsere Abteilung? Und dann wird wieder geguckt, wie man das besser machen kann. Und ganz, ganz häufig kommt halt ein Punkt viel zu kurz, den ich aber viel wichtiger finde als diesen Wettbewerbsgedanken, nämlich das voneinander lernen. Denn in diesem Wettbewerb ist ja eines irgendwie ganz häufig mit impliziert, nämlich, dass man den anderen eben nicht verrät, wie man etwas besser machen kann. Sondern es ist ja immer so eine Art Geheimwissen. Der Trainer des Fußballvereins hat eine besondere Trainingsmethode entwickelt oder irgendwie etwas anders gemacht und natürlich wird er den Teufel tun und dann hinterher sagen, wie er das genau gemacht hat, sondern er wird versuchen, dieses Geheimnis möglichst lange zu wahren. Genau wie in der Wirtschaft, ja, jede Firma, jedes noch so kleine, eigenentwickelte Wissen schützt. Da geht es dann um firmeninternes Wissen, Geheimwissen, Patente. Da, ja, im Grunde ist die ganze Wirtschaft darauf aufgebaut, dass Apple eben nicht Samsung sagt, wie sie das neue iPhone machen. Und ja, so in diesem Wettbewerbsgedanken und diesem Wirtschaftsgedanken kommt man ganz schnell an den Punkt zu sagen, ja, das ist auch klar so, das muss ja auch so sein. Ne? Wir stecken da viel Geld rein und das wollen wir natürlich wieder haben. Wo kämen wir hin, wenn wir irgendwie unsere Mitarbeiter jahrelang teuer bezahlen und am Ende deren Werk dann einfach verschenken würden? Das leuchtet einem einfach ja schon recht klar ein. Auf der anderen Seite mag ein bisschen naiv von mir sein, aber ich stelle mir schon manchmal die Frage, wo wir vielleicht wären als gesamte Menschheit, wenn wir dieses Wettbewerbsdenken nicht so stark ausgeprägt hätten, wenn Staaten nicht miteinander konkurrieren würden, sondern viel stärker miteinander arbeiten würden, um die gesamte Menschheit einfach weiterzubringen. Und ja, das geht ja bis zu unserer aktuellen Jetztzeit. Ich bin sehr gespannt. Ich nehme das hier wahrscheinlich so ja ab Mitte Mai 2020 auf. Die Corona-Pandemie ist noch in vollem Gange. Und ja, wir werden sehen, wie durchdrungen unsere menschliche Kultur von diesem Wettbewerbsgedanken ist. Und ich bin gespannt, welches Land dann letztlich zuerst den Impfstoff entwickelt. Und bin gespannt, wie dieses Land sich dann global verhält. So, wie ist das, wenn Amerika den Impfstoff zuerst entwickelt? Wird das dann freigegeben mit quasi einer offenen Lizenz oder wird das Wissen an die Welt weitergegeben, damit jeder ganz schnell diesen Impfstoff selbst produzieren kann? Oder helfen wir uns vielleicht auf der Welt sogar gegenseitig, diesen Impfstoff möglichst schnell zu produzieren? Wie ist das, wenn China den zuerst hat? Wie ist das, wenn Russland den zuerst hat? Wenn ja Deutschland den vielleicht zuerst entwickelt oder in einem europäischen Kontext der entwickelt wird? Wie ist das, wenn eine private Firma den zuerst entwickelt? Verschenken die das dann? Dürfen die das überhaupt verschenken im Sinne ihrer Aktionäre? Und. Da wird sich dann schon zeigen, wie das ist. Und ja, wären wir vielleicht schneller auf dem Mond gewesen, wenn alle großen Staaten miteinander das als Ziel gehabt hätten? Oder war es vielleicht doch gerade in dem Punkt der Wettbewerb, der uns so schnell dahin gebracht hat? Kann man natürlich auch so sehen. Und ich will den Wettbewerb daher auch gar nicht per se verteufeln, aber ich finde, er ist schon sehr, sehr stark verbreitet. Um ein anderes Beispiel zu nennen, so viel ich weiß, ist es zurzeit so, dass ja nicht alle Kinder komplett in die Schule gehen. Wegen der Corona-Pandemie ist es ja so, dass einige Kinder von Eltern, die in systemrelevanten Berufen sind, schon in diese Notbetreuung jeden Tag gehen können, damit die Eltern halt ja im Krankenhaus und Co. arbeiten können. Aber es ist sichergestellt worden, dass diesen Kindern nichts beigebracht wird. Also die erhalten keine Bildung im klassischen Sinne, sondern es ist eine Notbetreuung. Ja, das stammt aus diesem Gedanken heraus, dass es ja nicht sein kann, dass ich zum Beispiel Kinder, wenn ich Kinder hätte, die in die Schule gehen und ich bin systemrelevant und meine Freundin auch, dass unsere Kinder dann die ganze Zeit weiter lernen können und die Kinder von nicht systemrelevanten Berufen, vielleicht ein Anwaltspärchen, die dazu auch noch selbstständig sind und die zu Hause auf ihre Kinder aufpassen können, und ihr wisst, was ich meine, die Kinder, die halt nicht in die Schule gehen, die bekommen dann halt keine Bildung. So. Und das scheint auch auf dem ersten Eindruck ja sehr einleuchtend irgendwie zu sein. Das ist ja nicht gerecht, wenn der eine Bildung bekommt und der andere nicht. Auf der anderen Seite ist es genau dieses Wettbewerbsdenken. Dem anderen bloß nicht einen kleinen Vorteil gönnen. Und das finde ich eine ganz komische Einstellung mittlerweile. Da habe ich in letzter Zeit viel drüber nachgedacht und ich persönlich möchte mich selbst auch eher zu einem Charakter entwickeln, der jedem anderen Menschen um mich herum eher etwas gönnt, wenn er etwas Gutes bekommt und mich nicht gleich frage, warum ich das nicht habe. Und das sitzt ganz schön tief in einem drin. Beobachtet euch selbst mal. Also ich bin zum Beispiel überhaupt kein Autofreund. Also wer diesen Podcast hört, weiß das mittlerweile. Und trotzdem passiert mir das manchmal, wenn ich dann irgendwie ein richtig teures Auto sehe, so einen richtig teuren Sportwagen, und da sitzt dann irgendwie ein junger Mensch hinterm Steuer, dass es so ganz kurz in mir aufzuckt, warum ich es nie geschafft habe in meinem Leben, schon vor 10 Jahren vielleicht, so viel Geld zu besitzen, um mir so ein Auto kaufen zu können. Da sind gleich mehrere Denkfehler drin. A, muss man ja solche Autos gar nicht kaufen, um sie fahren zu können. Es reicht ja, wenn man die Leasingrate für ein paar Monate bezahlt. Manchmal sind es vielleicht auch Firmenautos und der arme Kerl muss 50 Stunden in der Woche arbeiten. Außerdem hängt ja an so einem Auto ganz viel von unangenehmen Dingen dran, die ich ja im Leben nicht haben will. Da wäre die Versicherung, das Benzin, das Auto kann kaputt gehen, kann zerkratzt werden und. Und dennoch ist dieses kurze Zucken da. Und ich glaube, das ist eben ein Wettbewerbsdenken und das ist unglaublich tief drin. Ja, und sehr schwierig zu überwinden. Wenn ich da falsch liege, dann korrigiert mich bitte, wenn ihr da einen Weg gefunden habt, das ganz leicht zu überwinden oder auch nur gute Tipps habt. Ja, und da frage ich mich, ob es eben nur mir so geht oder ob dieses Wettbewerbsdenken irgendwie sehr weit verbreitet und in Anführungsstrichen normal ist. Ich meine, im ganz normalen Alltag haben wir Menschen dieses Wettbewerbsdenken eigentlich nicht so stark. Da hilft man sich halt, wenn es irgendwie wirklich drauf ankommt. Das hat sich mit Podcast, Bloggen, der ganzen YouTube-Szene ja schon eine ganz eigene Kultur gebildet, die im Grunde darauf basiert, dass Leute Dinge weitergeben, die sie für eine gute Idee halten. Das treibt natürlich hier und da auch komische Blüten und bei vielen ist der Übergang vom kleinen Blog- oder YouTube-Kanal hin zu einer Influencer-Geldmaschinen-Karriere auch fließend. Aber ich glaube schon, dass der Teilen-Button im Internet nicht so erfolgreich geworden wäre, wenn wir Menschen grundsätzlich immer dem anderen ein Wolf wären, der nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Aber ja, da spielen auch noch andere Phänomene mit rein. Berühmt werden ist irgendwie, finde ich, das neue Reichwerden. Als ich jugendlich war, gab es diese Art von Berühmtwerden noch gar nicht. Und das ist eigentlich doch schon nur mit dem, also nicht in diesem Umfang. Als ich Kind war, war die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie von nichts auf sehr berühmt wird, relativ gering. So, das hat sich anscheinend, zumindest in der Wahrnehmung, schon geändert, dass irgendwie jeder so ein kleiner Star werden kann. Es reicht ja schon, wenn man irgendwie eine Filterblase hat, wo 100.000 Leute einen kennen. Das ist ja irgendwie auf 82 Millionen oder ein paar Milliarden Menschen auf der Welt eigentlich gar nichts. Aber 100.000 reichen vielleicht auch schon aus, um auf der Straße erkannt zu werden, um eine Bühne voll zu machen und so weiter, ein kleiner Star zu werden. Natürlich wäre es irgendwie in dem Sinne dann auch immer noch am besten, erst berühmt und dann damit dann reich zu werden. Ich fürchte, dass viele junge Menschen diesen Traum irgendwie haben. Ja, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber ja, bleiben wir mal beim Wettbewerb. Mein Leben wird durch Wettbewerb und vor allem durch übertriebenen Wettbewerb, ehrlich gesagt, nicht schöner. Und ich werde dadurch auch nicht glücklicher. Und daran erinnere ich mich immer wieder, dass es eigentlich im Leben letztlich nur, für mich jedenfalls, darum geht, einen guten Glücksmodus zu haben. Nicht dieses Jagen von einem High zum anderen, sondern schon also eine tiefe Zufriedenheit, die an ja ein Dauerglücklich grenzt, aber eben nicht dieses Juhu-Gefühl permanent. Ne? Ja, na klar, hier zum Wettbewerb, ne? Spiel auch ich mal ein Kartenspiel und als Jugendlicher habe ich auch viele Computer- und Konsolenspiele gespielt. Da ging es darum, ja, meistens den Computer zu schlagen. Das hat mich vermutlich nicht zu einem schlechten Menschen gemacht. Aber ich weiß natürlich auch nicht, was für ein Mensch ich heute wäre, wenn ich das alles nicht getan hätte, sondern mich vielleicht schon viel früher mit anderen Themen beschäftigt hätte. Das ist aber alles zu komplex, um wirklich darüber eine Aussage zu treffen. Also lassen wir es mal dabei. Ich bin nicht überzeugt davon, dass Wettbewerb per se gut ist. Und wenn ein Kollege aus einer anderen Abteilung bei mir zum Beispiel anruft, dann gebe ich einfach gerne einen Tipp weiter, den er dann vielleicht in seinem ganzen Team weitergibt. Und ich helfe auch gerne aus und grundsätzlich glaube ich, dass es auch den anderen Menschen Freude bringt, wenn sie anderen Menschen ganz konkret eben helfen können. Und ja, natürlich gibt es auch die anderen Verhaltensweisen. Man hört ja immer wieder von Studenten, die vor Prüfungen Bücher aus der Bücherei klauen oder verstecken oder die wichtigen Passagen für die Prüfung schwärzen und damit alles nur, damit sie besser in der Prüfung sind, beziehungsweise bessere Chancen im Vergleich haben, eben im Wettbewerb, weil die anderen eben dann sich nicht so gut vorbereiten können und vermutlich dann ja schlechter abschneiden. Also zusammengefasst so das Prinzip Gewinner werden durch Verlierer schaffen. Aber ich glaube auch, dass diese Menschen dadurch langfristig eben nicht glücklicher werden und dass sie natürlich wissen, dass sie mit diesem Verhalten bei anderen Menschen keine Pluspunkte gewinnen können und daher von diesem Verhalten wahrscheinlich auch jetzt nicht stolz erzählen. Also unter dem Strich würde ich einfach gerne einmal sehen, wo uns das hinführt als Menschheit. Als komplette Menschheit, wenn wir ein paar Jahre einfach mal alle global, inklusive aller Firmen, einmal nach dem Prinzip leben würden, dass wir alle guten Ideen mit der Weltbevölkerung teilen und dann schauen wir nach ein paar Jahren, in welcher Welt wir leben würden. Und ich glaube, dass wir, ja, ich glaube nicht, dass unsere Welt dadurch schlechter würde. Nein, ich glaube, unsere Welt würde dadurch besser werden. Ja, einige Firmen würden vielleicht nicht noch mehr Gewinn machen und einige Millionäre würden nicht Milliardäre werden, das mag alles sein, aber ich glaube, unterm Strich würde es allen besser gehen und die menschliche Entwicklung auf diesem Planeten würde schneller in die richtige Richtung gehen. Ja, wir sehen das jetzt bei der Entwicklung des Impfstoffes, wie sich das anfühlt, wenn gefühlt der gesamte Planet Erde nach einem Impfstoff sucht. Und ich finde, dass ja, auch wenn da viel getrennt wahrscheinlich immer noch läuft, hoffe ich, dass das einfach auch ein bisschen ja bei vielen Menschen das Bewusstsein schärft, dass wir halt wirklich alle auf einem Planeten leben. Das ist ja kein Märchen, sondern das ist ja einfach eine Tatsache. Und dieser Planet ist komplett miteinander verbunden, was die Luft angeht, was die Weltmeere angeht, was das Weltall drumherum angeht. Wir sind halt wirklich sehr krass miteinander verbunden und das waren wir schon immer und werden wir eigentlich auch immer sein. Und ich hoffe, dass das einfach immer mehr Menschen auch so in ihrem Alltag spüren und sich als globale Bewohner dieses Planeten fühlen und nicht nur irgendwie als Kölner oder Deutsche oder Inder oder Amerikaner oder was auch immer. Ja, gut. Mal ein neues Thema. Wodurch meine eigene Welt auch nicht besser wird, ist, wenn ich das Mikrofon immer anstoße. Ja, wodurch meine eigene Welt nicht besser wird, ist, wenn ich gleichzeitig einen Film gucke, dabei auf mein Smartphone schaue und versuche, mich mit meiner Freundin zu unterhalten. Ihr wisst, das ist ein Thema, das bei mir nicht neu ist. Es geht um das berühmte Multitasking und die Erkenntnis, die mittlerweile ja auch wissenschaftlich jetzt hinreichend belegt ist, dass man nicht als Mensch nicht mehr als zwei Sachen gleichzeitig tun kann, ohne dass eben eine darunter leidet. Und wie so oft bei Sachen, die mit Erkenntnis zu tun haben, reicht die Erkenntnis alleine eben überhaupt nicht aus. Das habe ich ja am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt. Es gibt Dinge, die kann man wissen, dadurch ändert sich das eigene Leben aber kaum. Diese Dinge muss man einüben, wiederholen, probieren und trainieren und üben, 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 wiederholen, wiederholen, wiederholen. Vielleicht 100-mal, vielleicht sogar 1000-mal. Ja, und so ist es auch beim einfachen Tun von allem. Wir alle tun gerade jetzt etwas, ihr tut etwas und vielleicht tut ihr jetzt auch gerade drei Dinge gleichzeitig. Und dann würde ich euch bitten, kurz mal innezuhalten und darüber nachzudenken. Ja, ich frage mich halt, ob wir bei all den Konsummöglichkeiten, was das ja letztendlich sind, die wir heute haben, nicht häufig verpassen, einfach mal das Leben selbst zu konsumieren. Das klingt ja sehr esoterisch, aber das kann man, ja, das ist halt dieser magische Moment zwischen Zukunft und Vergangenheit. Die nächste Sekunde. Die nächste Sekunde ist die Zukunft. Dann rutscht dieser Augenblick über die Kante und ist in der Vergangenheit. Ich finde, das macht man sich viel zu selten bewusst, was für ein verrücktes Konstrukt das überhaupt ist, diese Zeit, die wir wahrnehmen und auch der Augenblick, das jetzt. Ja, und je länger ich darüber nachdenke, desto stärker wird meine Gewissheit, dass dieser kurze Augenblick der Gegenwart schon verrückt genug ist, dass er so, ja, fragil, so zerbrechlich ist, dass man ihn unter keinen Umständen mit zu viel Gewicht beladen sollte. Nicht mit zu vielen Gedanken, während man etwas anderes tut, was das Denken halt auch nicht unterstützt zum Beispiel. Dass man nicht aufs Smartphone guckt, während man sich unterhält zum Beispiel. Das ist so ein Klassiker. Denn eines steht ja irgendwie ganz deutlich fest, die Vergangenheit, die können wir nicht noch einmal erleben. Auch nicht mit den besten Fotos und Videos dieser Welt. Und ja, ich weiß nicht, wenn irgendwann mal ein Implantat erfunden wird, das direkt auf unser Gehirn zugreift, aber dann, nein, es geht nicht. Ja, das könnte uns vielleicht die Sinne wieder vorspielen, hören, sehen und so weiter. Aber es müsste ja Aufnahmegeräte für Emotionen geben. Und ja, ich bin halt jetzt schon ein anderer Mensch, als ich vor 10 Minuten im Grunde war. Und ich kann diesen Moment jetzt nicht nochmal erleben, weil ich jetzt schon wieder ein anderer Mensch bin. Das ist einfach, ja, das ist einfach so, wie ich mir das denke. Ja, also, die Vergangenheit ist vorbei. Punkt. Das ist eine Realität. Und die Zukunft kommt erst noch. Jetzt gleich. Gleich, jetzt und schon wieder vorbei. Es ist also nur dieser ganz kurze Augenblick. Ich reite da jetzt wirklich bewusst ein bisschen drauf rum. Es ist nur dieser ganz kurze Moment, den wir erleben können. Und versuchen wir drei Sachen gleichzeitig zu erleben, können wir keines der Dinge richtig genießen. Klar kann ich einen Film gucken, dabei ein Bier trinken und nebenbei den Second Screen checken. Aber versucht das einmal hintereinander zu tun. Probiert das wirklich mal aus. Es kostet ja wirklich nicht viel. Das Erlebnis, finde ich, ist ein völlig anderes. Aber es ist natürlich total verführerisch, alles gleichzeitig machen zu wollen, weil man dann vermeintlich mehr erlebt und mehr schafft. ja, das muss ich wirklich sagen, ich probiere das ja jetzt seit ungefähr 4 Wochen aus und ja, ich schaffe weniger, als ich das früher geschafft habe, aber erlebe dafür das, was ich tue, sehr viel intensiver. Ja, aber ja, man vermeintlich vor allem auf der Arbeit, da reicht es vielleicht ja sogar aus, wenn man 2 Aufgaben mit jeweils 70% Aufmerksamkeit erledigt. Das reicht vielleicht sogar schon. Und das intensive Erleben kann man ja vermeintlich auch in Frage stellen, wenn es in Anführungszeichen nur die Arbeit ist. Aber ja, das finde ich auch eine seltsame Denkweise mittlerweile. Für die meisten Menschen macht die Arbeit einen Großteil ihres Lebens und ihres Tages aus. Wir sollen also einen Großteil unseres Lebens mittelmäßig erleben, weil wir dann vermeintlich mehr schaffen. Ich finde das eine seltsame Einstellung, so weil man dabei sehr viel Lebensqualität einfach opfert. Also ich kann abschließend zu dem Thema eigentlich nur nochmal sagen, ich probiere das zurzeit immer aus und übe das ein, weil die Erkenntnis alleine hilft noch nicht. Man muss es wirklich mal probieren und üben. Nur noch eine Sache. So, dann ist es auch leichter, sich auf zu konzentrieren und da so eine gewisse Hingabe zu entwickeln. Das klappt, nein, das klappt nicht immer. Es fühlt sich aber jedes Mal, wenn es klappt, viel besser an als früher. Und ja, das wollte ich euch damit weitergeben. Es gibt noch einen anderen Nebeneffekt, das stärkt auch meine Geduld. Und ich glaube, eines in den letzten Wochen ganz deutlich gelernt zu haben, naja, sagen wir lieber verstanden zu haben, zum Lernen, kommt ja eben noch das Einüben dazu und das dauert noch eine ganze Weile. Geduld ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die man sich angewöhnen kann und auch sollte. Hilft überall und ja, Geduld hilft in jeder Warteschlange, im Umgang mit Technik. Das ist eine meiner persönlichen Schwachstellen. Ja, und besonders auch im Umgang mit Kindern. Das Gegenteil von Geduld ist dieses glühende Gefühl, dass es jetzt endlich weitergehen soll. Ja, das kennt gerade wer viel mit Kindern zu tun hat, kennt das wahrscheinlich, dieses wir wollen doch jetzt los. Ja, das ist halt dieses wirklich, man hat eine Erwartung und das Gefühl lautet, es soll jetzt einfach weitergehen und es soll bitte immer so, wie ich es mir vorstelle, weitergehen. Ja, der Stau soll sich jetzt auflösen. Das Smartphone soll sich jetzt mit dem WLAN verbinden und die Kinder sollen sich ohne Murren schnell anziehen und sich danach auf keinen Fall mehr schmutzig machen, bis wir beim Kindergarten, der Schule, den Freunden, dem Sportverein etc. sind. Ungeduld und zu hohe Erwartungen bzw. überhaupt Erwartungen, das ist eine gute Mischung, finde ich, wenn man sich selbst den Tag versauen will. Einfach mal ausprobieren oder sich selbst beobachten wäre da so meine Empfehlung. Aber ja, mal zurück zur Lösung dieses Problems, der Geduld. Wie übt man das? Da gibt es wahrscheinlich, glaube ich, viele Wege und praktische Tricks und ich bin schon drauf gespannt, was ihr mir vielleicht alles so schreiben werdet, wie ihr das vielleicht macht mit der Geduld. Wie ihr aus diesem kleinen Stein der Geduld einen großen Turm baut. Ein Weg klappt bisher bei mir immer recht gut. Na, eigentlich mindestens 2. Den ersten hatte ich jetzt schon oft genug, einfach nur eine Sache machen. Der zweite ist ein kleines Spiel. Das heißt Ritual. Muss ich erklären. Rituelle Handlungen sind ja festgelegte Handlungsabläufe, die in einer Kultur Gültigkeit haben. Das kann religiös sein, muss es aber nicht. Im Grunde ist ein Ritual so eine Art kulturelle Gewohnheit. In meiner Vorstellung ist ein Ritual aber vor allem etwas, für das man sich Zeit nimmt. Etwas, das man ganz besonders bewusst und vielleicht sogar besonders langsam ausführt. Etwas, bei dem man nichts anderes zulässt als in dieser Handlung selbst. Wenn jemand ein besseres Wort hat als Ritual, dann immer gerne her damit. Mir fällt da jetzt gerade ein, für manche ist halt das Rasieren mit einer Rasierklinge vielleicht so ein ganz besonderes Ritual, wo ganz viel drinsteckt. Oder vielleicht gibt es Menschen, die sonntags immer ihr Auto waschen und pflegen. Und das machen sie immer nach einer festgelegten Art und Weise und freuen sich drauf und da darf niemand bei stören. Dann ist das ja schon so eine Art Ritual. Ja, es gibt solche Tätigkeiten, die muss man aber machen, ob man will oder nicht. Ja, man muss die Wäsche waschen, Wäsche aufhängen, den Tisch decken, E-Mails beantworten, das Auto volltanken, eben Sachen, die wir häufig machen, vielleicht schon 100 Mal oder 1000 Mal in unserem Leben gemacht haben. Wenn es nur Kurzhandlungen sind, ist uns das eigentlich egal. Niemand beschwert sich ja zum Beispiel darüber, dass er sich heute schon 5 Mal die Hose hochziehen musste. Aber die Küche aufräumen oder die Wohnung putzen, bitte nicht schon wieder. Manchmal klappt es aber, diese ungeliebten Pflichten zu verschönern. Klar, man kann sich ablenken, Musik hören beim Putzen, ein Klassiker. Dagegen ist, finde ich, auch gar nichts zu sagen. Das kann super gut funktionieren. Aber vielleicht kommt einem dabei der Gedanke, dass dieses Putzen gerade doch irgendwie verschwendete Lebenszeit ist. So ging mir das früher immer. Und auch gegen diese Gedanken ist irgendwie nichts einzuwenden. Ich hatte das gerade als Minimalist halt total oft, dass ich beim Aufräumen mir gedacht habe, wenn wir viel minimalistischer leben würden, bräuchte ich jetzt nicht aufräumen und bräuchte ich mit Aufräumen meine Lebenszeit nicht zu verschwenden. Da ist natürlich ein Kern Wahres drin. Das ist ja auch der Grundgedanke vom Minimalismus, dass man sich solche Tätigkeiten erspart, weil es auch einfach schönere Dinge gibt, als aufzuräumen. Aber ja, im Grunde geht es darum, wenn man halt Dinge tut, die man wirklich nicht vermeiden kann. Wenn man schon alles so vereinfacht hat, wie man das möchte oder einfach gerade an einem Status quo angekommen ist, wo es dann irgendwann vielleicht erst später mal minimalistischer weitergeht. Bei mir klappt das eben häufig schon, wenn ich mir vorstelle, dass diese ungeliebte Tätigkeit, die ich jetzt gerade machen muss, eine ganz besondere Handlung darstellt. Dann führe ich jeden Handgriff ganz besonders aus. Ich greife dann ganz bewusst zu einer Wäscheklammer, nehme das T-Shirt ganz bewusst zur Hand, betrachte es vielleicht sogar für einen kurzen Augenblick, dann hänge ich es auf die Wäscheleine. Vollendung. Das klingt jetzt so erzählt etwas lächerlich oder klingt so, als könnte ja das den Eindruck erwecken, dass man damit genau 5 T-Shirts auf die Leine bekommt pro Tag. Aber ja, wenn man das mal ausprobiert hat, wird man vermutlich feststellen, man ist vielleicht 3% oder 5% langsamer, macht aber auch etwas weniger Fehler und lebt vor allem sehr im Augenblick. Und das tut super gut und ist nach einem schnellen Tag ja eine besondere Erholung. Im besten Fall hat man das den ganzen Tag schon gemacht, dann ist der Tag einfach noch eine sehr gute Erholung. Ich hatte das heute erst auf der Arbeit, dass ich wirklich ja erholt aus 5 Stunden Arbeit rausgegangen bin. Und das habe ich, weiß Gott nicht, mein ganzes Arbeitsleben lang gehabt. Und das kann auch ein Zufall gewesen sein, dass einfach ich zufällig ja einfach gute Gespräche geführt habe und dass einfach auf der Arbeit alles gestimmt hat, zufällig mal. Aber ja, das passiert halt eben selten und es passiert mir häufiger, dass ich mich auch auf der Arbeit gut fühle und allgemein sehr gut fühle, wenn ich alle Dinge sehr ruhig angehe. Ja, wer weiß, also vielleicht machen uns ja gerade diese doofen Dinge im Leben auch deshalb so wenig Freude, weil wir diese Dinge eben gehetzt machen, weil wir sie einfach nur schnell weghaben wollen. Müsste man mal drüber nachdenken, finde ich. Lohnt sich auf jeden Fall. Gut, kommen wir mal zu einem neuen Thema, worüber ich auch lange Zeit nachgedacht habe und sie mir dann gekauft habe. Ihr wisst das schon, meine Barfußschuhe. Da bin ich euch ja eine kleine Zusammenfassung schuldig. Also wie sind die so? Sind die super gut? Sind die super schlecht? Soll man die sich jetzt kaufen? Sind die komplett überflüssig? Ja, wenn es nur so einfach wäre. Ja, aber wo fange ich genau an? Also, die Schuhe sind erstmal toll, gar keine Frage. Aber sie haben leider nicht das Potenzial, alle meine Schuhe zu ersetzen. Das ist ja immer so ein bisschen der Anspruch, der überhöhte Anspruch, den ich dann irgendwie an ein neues Produkt habe. Die neuen Schuhe, die dann alle Schuhe ersetzen, das Tablet, das mein Smartphone und mein MacBook ersetzt und so weiter. Ja, es gibt zwar Varianten für den Winter und auch Varianten für den Sport, da könnte ich die auch anziehen, aber für einige Anwendungen sind sie eben nicht besser als andere Schuhe. Zum Beispiel bin ich mit den Barfußschuhen 2x 40 Minuten schnell gegangen und hatte dabei keine Socken in den Schuhen an. Das war mein Spaziergang, mein schneller Gang zu meinem Zahnarzttermin von hier, wo ich wohne, zur Uniklinik. Zur Zahnklinik kann man zu Fuß laufen und das habe ich gemacht mit den, das habe ich sogar schon mal barfuß getan, größte Strecke davon, und das habe ich jetzt einmal getan, barfuß in den Barfußschuhen. Und klar dachte ich mir, sind ja auch Barfußschuhe, also werde ich da wohl auch barfuß drin laufen können. Leider war mein rechter Fußballen danach doch ordentlich heiß gelaufen, als ich wieder zu Hause war. Also Wanderschuhe ersetzen sie schon mal nicht in der Form, dass man barfuß in den Barfußschuhen besser laufen und wandern kann als in richtigen Wanderschuhen. Ja, jetzt bin ich schon längere Strecken sowohl ohne als auch mit Socken gelaufen, und mit Socken ist es wirklich schonender für die Füße. Joggen kann ich mir auch noch nicht so richtig vorstellen damit. Da kann man mit den Barfußschuhen einfach viel zu wenig abrollen. Da müsste man vielleicht, ja, das liegt vielleicht auch im Laufstil, müsste man vielleicht nochmal gucken. Vielleicht haben da andere Leute, also andere von euch, andere Erfahrung, dass man mit Barfußschuhen, wenn man das ein paar Mal übt, auch sehr gut laufen kann. Ja, aber jetzt auch mal zu den richtig schönen Seiten. Die Barfußschuhe sind super bequem und mit Socken drin kann man auch ganz locker einen ganzen Arbeitstag genießen und auch seine normalen, sag mal, 10.000 Schritte am Tag machen, ohne dass man irgendwie Probleme bekommt. Ganz im Gegenteil, die Füße fühlen sich sehr gut darin an. Also sehr, sehr schöne Alltagsschuhe, die sehr bequem sind. Ach ja, und es bleibt kaum Schmutz drunter hängen. Also irgendwie eigentlich gar nichts, weil es ja kein so richtiges Profil gibt, wie man das so von seinen Schuhen kennt, wo dann irgendwo in den Rillen irgendwas drin hängen bleibt, wenn man draußen ist. Also das passiert bei den Barfußschuhen zu 95% eigentlich nicht. Heute bin ich in irgendwas Klebriges reingelaufen. Das hing dann ein bisschen länger dran, aber das kriegt man dann auch sehr viel leichter weg als bei allen anderen Schuhen, wo man so ein richtiges Profil drin hat. Das führt dann bei mir jetzt dazu, dass ich auch mit den Barfußschuhen sehr viel in der Wohnung einfach herumlaufe. Im Grunde bin ich von morgens bis abends in diesen Schuhen, höchstens halt abends, klar, auf der Couch oder so, dann ziehe ich die natürlich aus. Ein Phänomen, was ich heute beobachtet habe, speziell bei den Barfußschuhen, die ich jetzt habe, auf Instagram seht ihr, welche Marke das ist, oder wenn es euch besonders interessiert, könnt ihr mich auch anschreiben, dann schreibe ich das zurück, aber ansonsten will ich da jetzt keine große Werbung für machen. Die haben so ganz kleine Löcher oben, ganz, ganz viele auf der oberen Membran, sag ich mal, die da drüber ist, sind ganz viele Löcher, und darunter ist dann nochmal Stoff. Und wenn man in einen Sandkasten geht auf dem Spielplatz, dann sehen die Schuhe danach schon ordentlich dreckig aus. Man muss halt nur den Sand wieder rausklopfen. Das geht auch super leicht und danach sehen die auch wieder total neu aus. Aber das hat mich schon ein bisschen irritiert. Aber gut, das ist einfach eine Seite des Produktes. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, wer im Sommer auf dem Spielplatz mit Barfußschuhen in den Sand geht, als eigentlich Barfußläufer, und nicht vorher die Barfußschuhe vielleicht auch mal auszieht, um dann barfuß da rumzulaufen, naja, der hat es auch vielleicht nicht anders verdient. Ja, bleibt noch der Preis. Mache ich kurz, 130 Euro. Das ist verdammt viel Geld für Schuhe, finde ich. Gut, meine Wanderschuhe haben, glaube ich, noch ein bisschen mehr gekostet. Die lagen bei irgendwie 160 Euro, aber die werde ich vielleicht auch in meinem Leben gar nicht mehr kaputt kriegen. Und dann ist es auch wieder nur okayes Geld. Aber es ist viel Geld. Aber dafür sind die Barfußschuhe, die ich jetzt habe, auch wirklich in Deutschland produziert. Heißt, kurze Produktionswege, Gehälter vermutlich deutlich besser als bei jedem Markenturnschuh, der irgendwie in Fernost produziert wird. Und daher auch erstmal, ja, ganz gut. Von daher die Zusammenfassung. Es ist ein schöner Schuh, ein bequemer Schuh, aber auch ein teurer Schuh. Und am Ende auch nur eben ein Schuh. Er macht mich jetzt nicht zu einem besseren Menschen oder zu einem anderen Menschen. Und ja, das wirklich Barfußlaufen ersetzt er halt auch nicht. Aber abgeben oder umtauschen würde ich ihn jetzt halt auch nicht mehr wollen. Tja, so ist das manchmal. Jetzt kann sich halt jeder von euch ein einigermaßen, denke ich, klares Bild machen und ja oder nein zusammenstellen. Wer gerne überall barfuß laufen möchte, das aber aus kulturellen oder aus anderen Gründen nicht kann oder will, für den ist so ein Schuh schon was Feines, finde ich. Aber der Schuh muss ja den Langzeittest ohnehin doch bestehen. Also warten wir erstmal ab, wie lange er hält und wo er seine Stärken noch ausspielt oder bisher verborgene Stärken dann doch noch zeigt. Dann habe ich noch zwei Kurzmeldungen. Zum einen, das Projekt Kaltduschen wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Ja, ganz ehrlich, ich finde das super, wenn Menschen das können. Das schützt das Klima noch ein bisschen mehr, spart Geld in Form von Energiekosten. Man merkt es noch nicht mal, wenn man einmal die Heizung nicht mehr hat oder die ausfällt. Aber schlicht und einfach, ich schaffe es nicht. Eine warme Dusche am Morgen ist einfach, ja, für mich halt purer Luxus. Also vielleicht später mal. Aber solange ein Buch, zwei Kaffee am Tag und eine warme Dusche für mich wahrer Luxus sind, solange befinde ich mich, glaube ich, auch noch in einem Leben, das man auch 7 oder 8 Milliarden Mal multiplizieren kann, oder? Ich hoffe das zumindest. Ja, dann zum Thema Verschenken. Es hat über 30 Jahre gedauert, bis mir aufgefallen ist, wie genial Geschenktaschen sind. Das sind diese schönen kleinen Taschen aus Papier, in die man Geschenke reintun kann. Das bekannteste Format ist wahrscheinlich die Geschenktasche für eine Wein- oder Sektflasche. Gibt es aber auch in anderen Formaten. Das Schöne, man kann diese Taschen häufig benutzen, beziehungsweise der Beschenkte kann sie dann auch weiter benutzen oder man kann sich wieder zurück was damit schenken. Ganz offensichtlich ist das besser als Geschenkpapier, finde ich. Also, wenn ich was verschenke und will es irgendwie verpackt haben, dann nehme ich ab jetzt sehr wahrscheinlich, wenn es irgendwie möglich ist, immer Geschenktaschen. Das war jetzt auch bestimmt nichts Neues für euch, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, auf welche einfachen Lösungen man erst nach so vielen Jahren kommt. Und das war jetzt einfach so eine Kurzmeldung. Vorletztes Thema, Wut. Wut, Wut, Wut. Kennt bestimmt jeder. Kommt meistens ungewollt, ist häufig kaum zu steuern und in meinem Fall bleibt manchmal viel zu lange und versaut mir dann den Tag. Aber es wird wirklich besser. Und das führe ich auf ein Buch zurück, das über 20 Jahre alt ist und gebraucht für locker unter 2 Euro zu haben ist. Es heißt Das Buch der Menschlichkeit und wurde verfasst vom Dalai Lama. Es ist wirklich sehr alt, ist kurz vor 2000 herausgekommen, aber ich finde immer noch super aktuell, sehr hilfreich in vielen, vielen Lebenssituationen und ist vor allem etwas für Menschen wie mich, die mit Religion gar nichts so wirklich anfangen können oder halt sie sogar vielleicht aktiv ablehnen. Aber mehr verrate ich an der Stelle jetzt auch nicht. Es ist wirklich sehr lesenswert und sehr lebenswert, also die Tipps oder die Ansichten darin kann man sehr gut direkt ausprobieren im Alltag und es funktioniert bei mir sehr gut. Es kostet gebraucht fast gar nichts mehr und ist eine absolute Leseempfehlung. Okay, hier jetzt mal die Glocke einfügen. Es kommt das letzte Thema. Ist gerade sehr aktuell. Es geht um vermeintliche Experten und Menschen, die glauben, ein Geheimwissen zu haben oder einer großen Verschwörung auf der Spur zu sein. Ganz einfach, was soll man davon halten oder vielleicht mal, wie ich tendenziell damit umgehe. Also es ist echt ein sehr komplexes und vielschichtiges Thema, wo man auch sehr leicht dazu übergeht, sich darüber lustig zu machen. Wenn es irgendwie darum geht, dass Menschen davon jetzt überzeugt sind, dass die Erde eine Scheibe ist, dass Bill Gates uns alle chippen möchte und was habe ich heute erst zuletzt gehört, Österreich ist komplett untertunnelt und irgendwelche geklonten Menschen führen dort Krieg. Es gibt ganz, ganz viele Verschwörungsmythen da draußen und sie erleben zurzeit entweder so einen Hype und sie sind halt zum Teil sehr lustig, so von außen betrachtet, aber ich glaube, sie können auf vielerlei Hinsicht dann doch recht ernst werden. Das meiste, was so genannt wird, an wann es ernst wird, ist halt, wenn es plötzlich dann nicht mehr sehr diffus ist, sondern sehr konkret irgendwelche schuldigen Einzelpersonen oder Volksgruppen oder Menschengruppen bezichtigt werden, hinter dieser Verschwörung zu stehen. Und dann muss man da ja Schritte einleiten und so weiter. Also dann wird es auf einmal dann ist der Spaß im Grunde schon lange vorbei und es wird sehr gefährlich vielleicht sogar. Ich frage mich immer, wie man so in solche Verschwörungsgedanken hineinkommt. Habe ich gleich noch meine eigene Theorie zu. Aber eine andere Form der Gefahr ist meiner Meinung nach die, naja, stellt euch halt mal vor, dass einer eurer guten Bekannten oder Freunde oder vielleicht sogar ein Familienmitglied in diese Richtung abdriftet und ihr bekommt das vielleicht erst zu spät mit oder könnt es nicht mehr aufhalten und habt dann jemanden, der so vehement daran glaubt, dass Bill Gates uns allen irgendwelche Chips einsetzen möchte, um die Weltherrschaft an sich zu reißen oder irgendwelche dunklen Machenschaften umsetzen möchte oder irgendwelche Ansichten da vertritt. Und dann wird es, das kann ich aus persönlicher Sicht sagen, auch irgendwann sehr schwer, mit diesen Menschen dann überhaupt noch ein Gespräch zu führen, weil sich ja auch irgendwie alles darum dreht. Man kann dann kein offenes Gespräch mehr über irgendwelche, ja, du kannst doch nicht mal mehr richtig Smalltalk halten, ja, vielleicht noch übers Wetter. So, aber wer weiß, ob das nicht auch schon alles manipuliert ist. Und du kannst nicht mehr über öffentliche Dinge reden, du kannst nicht mehr über Politik reden, du kannst nicht mehr über irgendwelche belanglosen Dinge vielleicht auch reden, weil vielleicht diese Menschen dann der Meinung sind, dass alles andere unwichtig ist im Vergleich zu diesem Thema. Ja, man nehme wirklich mal an, Außerirdischen hätten unsere Regierungen unterwandert. Ja, dann kann ich ja nicht mehr über meinen letzten Sommerurlaub reden. Da gibt es ja einfach wichtigere Themen. Da muss ich ja ständig noch mehr Menschen davon überzeugen, dass dem so ist und so weiter. Deswegen bekommt das immer, ja, es ist mal sehr lustig, sich darüber so ein bisschen auszutauschen, wenn man halt so nicht damit betroffen ist. Aber wenn man selbst davon betroffen ist, je direkter das ist, umso ernster wird es dann auch. Und auch für diese betroffenen Menschen, die an so etwas von sowas überzeugt sind und sehr intensiv das betreiben, die finden sich auch irgendwann relativ einsam wieder, beziehungsweise nur noch in dieser Peer Group, in dieser Blase von Menschen, die das Gleiche glauben. Das ist dann nochmal häufig vor allem im Internet der Fall. Das ist ja sehr unwahrscheinlich, dass eine Nachbarschaft das alle komplett glauben. Und ja, es macht in so einer Heftigkeit das soziale Leben aller Beteiligten ein Stück weit kaputt. Und ja, gerade so die Frage, wie kommt man da so dran? Also ich bin da garantiert nicht der Experte, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, in den 90ern, glaube ich, war das mal so ein Hype, angefangen mit den Akte X-Filmen. Akte X, um das zu erklären, das waren zwei Agenten vom FBI, die ganz mysteriöse Fälle, die X-Files, gelöst haben. Da ging es auch immer irgendwie um Alien-Entführungen und um mysteriöse, übernatürliche Phänomene. Und ja, das war eine gute, unterhaltsame Serie. Aber in dieser Bugwelle, sag ich mal, dieser Serie, sind doch so einige Dinge groß geworden, wo ich sage so, das war schon seltsam. Es liefen, das weiß ich heute noch, sehr viele Dokus zum Thema Mondverschwörung im Internet. Das ist ein absoluter Klassiker. Lief nicht im Internet, sondern im Fernsehen damals noch. Also wirklich, ich weiß, ich saß mit 15, 16 auf dem Fernseher und Fernsehen war halt für uns damals so eine, ja, heute würde man sagen, ein Gatekeeper, ne? Da hatte man schon das Gefühl, wenn da eine Dokumentation läuft, ist das nicht so wie heute auf Netflix, wo man weiß, dass auch ganz viele völlig blödsinnige Dokus einfach gedreht werden. Und heute weiß man auch einfach, wie sowas zustande kommt vielleicht. Aber früher und auch als Jugendlicher habe ich dann wirklich gedacht oder bin davon ausgegangen, dass das einen gewissen Seriositätsgrad auch irgendwie hat. Sonst würde das ja nicht im Fernsehen ausgestrahlt werden. Das war also eine Lebensphase, wo man dann so in seiner Persönlichkeit vielleicht auch noch nicht so gefestigt war. Das könnte man mal in Klammern sich aufschreiben, den Hinweis. Und ja, dann hat man so ein Thema und so ein vermeintliches Spezialthema, wo man sich so relativ leicht auch rein nerden kann. Heutzutage natürlich noch viel leichter über das Internet und über die Social-Media-Kanäle und so weiter. Man kann sich da ganz schnell ganz tief reingraben. Und ich glaube, das ist vor allem eine Gefahr, dass man unterschätzt, wie schnell das gehen kann. Ich glaube, im Zweifel können das Wochen sein, die den Unterschied machen zwischen, ich habe mit einem Freund irgendwie Burger gegessen und wir hatten Spaß und beim nächsten Mal hat der irgendwie ja, irgendwas aus Aluminium am Körper und ist der Meinung, dass Handystrahlung uns alle umprogrammiert und dass die Reptiloiden uns vielleicht unterwandert haben, weil bei irgendeinem Video auf YouTube bei Frau Merkel in Sekunde 13,3 irgendwie ein Bildfehler so aussieht, als würde sie falsch rumblinzeln oder so. Das kann ganz, ganz schnell gehen. Und ich weiß nicht, wie groß dieses Phänomen ist natürlich, ob das immer mehr Menschen werden, die das glauben, oder ob die immer nur lauter werden oder ob die Medien da immer nur stärker drauf eingehen. Da gibt es, glaube ich, auch keine wirklichen Studien. Ist ja nicht so wie mit den Arbeitslosenzahlen, dass irgendwie Verschwörungstheoretiker erfasst werden und angeklickert wird, an welche Verschwörungstheorien die jetzt glauben, damit man dann nach einem Jahr später gucken kann, ob es mehr oder weniger geworden sind. So funktioniert es halt nicht. Aber unabhängig davon, ob das jetzt mehr wird oder intensiver wird, ja, würde ich ganz gerne an der Stelle einfach sensibilisieren, dass das durchaus eine ernste Sache sein kann. Und ich glaube, wenn man mit diesen Menschen irgendwie in Kontakt kommt oder ins Gespräch kommt, tut man wahrscheinlich auch einfach gut daran, wie das bei jedem menschlichen Kontakt zu machen, das nicht albern zu nehmen oder sich darüber lustig zu machen, sondern, und da fängt das Überlegen an, das Ausprobieren an und gibt keine pauschal gute Lösung, ja, dem anderen ein Stück weit zuhören, vielleicht auch mal die eine oder andere Frage stellen, und das habe ich mir heute so gedacht, aber schon darauf bestehen, dass ein gewisser menschlicher Grundmodus bestehen bleibt, dass man sich darauf einigt, okay, wir können uns über viele Dinge erstmal unterhalten. Ja, man darf nicht vergessen, es gibt auch Menschen, die an ein übernatürliches Wesen im Himmel glauben, das unsere Erde erschaffen hat und uns heute immer noch im Alltag beschützt. Es gibt Menschen, die an Schutzengel glauben. Es gibt Menschen, das war noch gar nicht so lange her, die an das Fegefeuer geglaubt haben. Das wurde, glaube ich, irgendwann abgeschafft. Die an den Teufel geglaubt haben. Und es gibt heute noch sehr, sehr viele einfach sehr auch religiöse Menschen, die an verschiedene Formen der Wiedergeburt glauben, der Reinkarnation, an Wunder und all solche Dinge, die ja sehr viel akzeptierter sind als jetzt der Glaube, dass wir nie auf dem Mond waren, sondern dass alles nur ein großes Hollywood-Studio-Fake war. Und von daher sollte man sich mit Menschen, die so etwas glauben, schon unterhalten, glaube ich, und das nicht per se lächerlich machen oder abwägen. Aber ja, ich würde halt ähnlich wie ich das beim Glauben auch immer mache, würde ich mich oder den anderen auch ein Stück weit fragen, ja, wozu dient dir das? Macht das jetzt dein Leben irgendwie besser? Also das habe ich auch so ein bisschen über das Buch vom Dalai Lama für mich reflektiert. Wenn jemand an einen Gott glaubt und das macht sein Leben im Alltag leichter und ihn zu einem freundlicheren Menschen, der sich mehr um andere kümmert, dem ja die schnöden Statussymbole vielleicht gar nicht so wichtig sind und ja, der einfach sehr barmherzig ist und ja, all diese positiven Eigenschaften hat, dann ist das ja erstmal eine schöne Sache. So, dann kann man ja sagen, ja, dann glaube das und dann kann man auch ein Freund von Glaubensfreiheit sein. Aber das Schlimme an diesen Verschwörungsmythen ist ja häufig, dass die Menschen eben nicht freundlicher ihren Mitmenschen gegenüber werden, sondern ganz im Gegenteil sehr, sehr feindlich eingestellt sind. Und da, auf dieser Folge, kann man ja schon Menschen darauf aufmerksam machen, dass man sagt, hör mal, vor 4 Wochen warst du noch ein lebensfroher Mensch, der erstmal grundsätzlich davon ausgegangen ist, dass andere Menschen ihm nichts Böses wollen und der einfach, ja, ein schönes, gutes Leben geführt hat. Und auf einmal bist du völlig verbittert und böse und siehst überall nur entweder Schlafschafe, die dumm sind und den Massenmedien glauben und mit denen du dich jetzt gar nicht mehr unterhalten kannst deswegen und siehst dazu noch irgendwelche Verschwörer auf diesem Planeten und ja, da mal drauf hinzuweisen. Ich weiß, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig und ich war jetzt auch schon länger nicht mehr in Kontakt mit so jemanden und letztlich muss man dann auch für sich wahrscheinlich einfach die Grenze ziehen und überlegen, wie weit man da gehen möchte, weil eines haben Verschwörungsmythen oder diese Glaubenssätze halt an sich, egal was man als vernünftiges Gegenargument bringt, man kann das alles in diese Theorie mit einarbeiten und entweder jemand tut etwas, weil er absichtlich das tut und böse ist oder aber, wenn er vermeintlich das Gegenteil davon tut, wie ein Bill Gates, der irgendwie viel Geld und Zeit und Energie in Entwicklung von Impfstoffen nachweislich investiert hat, dann will der nur sein wahres Gesicht verschleiern. Also man kommt da nicht drum rum, egal was man dann als Argument bringt, glaube ich, ist das genauso zielführend wie mit einem sehr gläubigen Menschen als nichtgläubiger Mensch über die Existenz von Gott zu diskutieren. Ja, dann sage ich halt, guck dir das Böse in der Welt an und das kann ja kein Gott sein, der das zulässt. Und der andere sagt dann, ja doch, er stellt uns auf die Probe und wir Menschen müssen selbst denken und selbst auf diesen Weg finden. Und es geht hin und her. Von daher ist, glaube ich, dieses Zurücküberzeugen, ja, das wird nicht funktionieren, fürchte ich. Also da die jedes Argument sich rannehmen und das dann entkräften und am Ende sagt, ja, okay, ich habe geglaubt, dass es eine Weltverschwörung gibt, aber du hast jedes Argument stichhaltig aufgelöst bei mir. Jetzt glaube ich das nicht mehr. Das wird nicht so ohne weiteres funktionieren, fürchte ich. Deswegen interessieren mich diese Form der Verschwörungstheorien und diese tausend Blüten, die es treibt, zurzeit auch eigentlich relativ wenig, sondern ich mache mir eher Gedanken, was das so menschlich passiert und wie man darauf vielleicht reagieren sollte. Und ich fürchte, da wird es nicht so einfach sein, irgendwelche einfach, ja, schon Beratung stellen und so, das ist immer eine tolle Sache. Aber ich glaube, es ist sehr viel wichtiger, dass man als Einzelner, dass jeder Einzelne von uns das so ein bisschen im Bewusstsein hat. Und wenn er in Kontakt mit diesen Menschen ist, auch immer so auseinandergeht im Kontakt, dass da so eine Tür aufbleibt. Dass diese Menschen, das weiß man von Leuten, die da ausgestiegen sind, die sagen so, ja, ich hatte am Ende alle meine Freunde verloren und es wäre unglaublich unangenehm, peinlich bis unmöglich gewesen, da jetzt wieder zurückgekrochen zu kommen sozusagen. Ja. Und im besten Falle, und ich schaffe es selbst nicht, von daher ein toller Ratschlag, ruhig, wenn es irgendwie euch möglich ist, glaube ich, weiter eine Art von Kontakt zu halten oder zumindest dem anderen zu signalisieren, dass er sich melden kann, wenn das Thema sich für ihn aufgelöst hat. So. Oder ja, es einfach, soweit es geht, auszuklammern. Aber das ist echt super schwierig. Ja, eure Meinung dazu würde mich an der Stelle wirklich mal interessieren, ob ihr da selbst direkt Erfahrungen habt und wie ihr damit umgegangen seid und welche Erfahrungen ihr mit diesem Umgang habt. Okay, gut. Ich würde sagen, eine gute Stunde reicht dann auch mal wieder. Ihr wollt das ja vielleicht auch irgendwann wirklich mal hören. Und diese Aufnahme ist wirklich über viele Tage entstanden, weil ich mir halt zurzeit, habe ich ja schon gesagt, für alles auch einfach sehr, sehr viel Ruhe und dann auch Zeit nehme. Gut, das war's. Rückmeldung gerne wie immer über Instagram, das seht ihr in der Beschreibung und ansonsten auch gerne per E-Mail, das seht ihr auch in der Beschreibung. Und dann wünsche ich euch noch alles Gute von Herzen und sage bis bald.